Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Wir sprechen heute über ein neues Literaturmagazin, das seit gestern in den Buchhandlungen liegt, das Delphi-Magazin. Es geht um den neuen Roman des US-amerikanischen Thriller-Autors Dennis Lehane und wir stellen die britische Autorin Sheena Patel vor. Im Studio ist Nora Karches. Es gibt ein neues Literaturmagazin, das Delphi-Magazin. Herausgegeben wird es von Mirjam Schellbach, der Programmleiterin des Klaassen Verlags, und den AutorInnen Enrico Ippolito, Fatma Aydemir und Hengame Yagubi Farah. Und falls Sie nur einer dieser vier Personen auf Instagram folgen, dann wissen Sie ohnehin längst Bescheid, denn die vier haben das Erscheinen der ersten Ausgabe seit Wochen angekündigt. Ich habe mit Hengame Yagubi Farah gesprochen und wollte als erstes wissen, der Untertitel des Delphi-Magazins lautet Magazin für neue Literatur. Es gibt bereits einige Zeitschriften für jüngere Literatur in Deutschland, zum Beispiel das Wettermagazin. Das ist ein Magazin, das sich sehr hip gibt, glossy. Dann gibt es die Edith und die Bellatrice, die von den Literaturinstituten Leipzig und Hildesheim herausgegeben werden. Und dann gibt es noch Zeitschriften wie Glitter und Transkodiert, die queere Literatur veröffentlichen. Wo positioniert sich innerhalb dieses Spektrums das Delphi-Magazin?
Ich würde sagen, das Delphi-Magazin passt ganz gut einfach neben all diesen anderen Magazinen. Also Delphi hat jetzt weder den Anspruch, nur junge AutorInnen zu publizieren, noch explizit queere, aber es sind natürlich, was sexuelle Identität, aber auch Alter und andere so Identitätsmarker angeht, alle möglichen Leute so mit dabei. Aber wir haben jetzt nicht sozusagen so ein Profil, was sich anhand einer bestimmten Richtung oder so festmachen lässt.
Schauen wir doch auf die Texte, um die soll es ja gehen. Der Text auf Position 1, das ist der Text einer afrodeutschen Autorin, Olivia Wenzel. Sie ist ja relativ bekannt heute. Der Text heißt Das kleine Schwarze, das große Weiße, die Nacht dazwischen. Das ist ein Text, der sich liest wie eine Replik auf einen anderen Text. Und zwar jenen Text, den Valentin Moritz geschrieben hat für das Debattenbuch Oh Boy, Männlichkeiten heute. Ja, Valentin Morins Text ist inzwischen depubliziert worden. Der Verlag hat die Auslieferung des Buches gestoppt. Auch Olivia Wenzel schreibt über eine konkrete Situation eines sexuellen Missbrauchs, nur eben aus weiblicher Perspektive, und sie wählt eine literarische Form. Und Olivia Wenzels Text zeigt, ich muss das so deutlich sagen, eben anders als der Text von Valentin Moritz, wie das ästhetisch gelingen kann, literarisch über sexuellen Missbrauch zu schreiben. Wie ist denn dieser Text ins Heft gekommen?
Olivia Wenzel hatte den Text schon bei einem Literaturfestival in Kanada vorgelesen und wir kannten den Text, der war aber sozusagen noch nicht in dem Sinne veröffentlicht. Und wir hatten Olivia nämlich ursprünglich angefragt und sie hatte keine Zeit, etwas Neues zu schreiben. Und dann haben wir nochmal gefragt, wie ist es mit diesem Text, der würde auch gut passen. Und den hat sie dann nochmal überarbeitet für uns. So ist er sozusagen ins Heft gekommen. Es ist interessant, dass dann die Debatte rund um diese Oh Boy-Anthologie und den Text von Valentin Moritz dann in der Zwischenzeit entstand. Da war Delphi ja schon längst in Druck. Aber da dachte ich dann auch so, der Text von Olivia Wenzel eigentlich ja ein gutes Gegenbeispiel, wie es gelingen kann. Und vor allen Dingen, wie auch Betroffene sexualisierter Gewalt darüber schreiben können, ohne sich in so eine entmächtigte Opferposition zu begeben, sondern auch irgendwie so Stärke rauszuziehen und ja, sich ihre Handlungsmacht auch so zurückzuholen.
Was auffällt am Delphi-Magazin ist, dass sie es geschafft haben, für die erste Ausgabe ja doch sehr prominente AutorInnen zu gewinnen. Der französische Prix Goncourt-Preisträger Mohamed Mbougassar ist dabei, der US-amerikanische Autor Ocean Vuong. Und ich stelle mir das so vor, das sind ja alles keine Leute, die man einfach mal so anfragt, ob sie exklusiv einen Text schreiben wollen. Ist es in diesem Fall vielleicht auch hilfreich, wenn man einen großen Verlag wie den Ullstein Verlag im Hintergrund hat, eben weil Ullstein ja zum Medienkonzern Bonnier gehört und dann im Zweifel vielleicht doch ein anderes Honorar auch zahlen kann?
Also wir haben die schon alle selber angefragt und wir hatten natürlich auch die Möglichkeit, faire Honorare zu zahlen mit Ullstein Buchverlagen im Rücken. Und das macht natürlich auch was aus, wenn man den Leuten sagt, kannst du für uns einen Text schreiben? Wir können dich auch angemessen bezahlen versus wir hätten gern einen Text von dir, aber kein Budget.
Literaturzeitschriften haben es, man kann es eigentlich nicht anders sagen, heute ja so schwer wie nie. Also es gibt Zeitschriften wie Metamorphosen, die Epilog, die haben alle dieses Jahr aufgehört, sind nicht älter als 10 Jahre geworden. Was wollen Sie mit Delphi denn grundlegend anders machen, damit es die Delphi in 10 Jahren eben noch gibt?
Ich meine, es ist alles so eine Spekulation, weil wir haben ja auch die Printkrise. Es sind ja nicht nur Literaturzeitschriften, die ableben, sondern auch Musikzeitschriften wie die Specs zum Beispiel oder die Intro. Wir glauben, dass es dadurch, dass wir einen großen Verlag im Rücken haben und nicht zum Beispiel auf Anzeigen angewiesen sind, weil es ist ja auch unter anderem der Anzeigenmarkt, der am Crashen ist und der dazu führt, dass Printzeitschriften nicht überleben, dass wir da vielleicht nochmal einen anderen Handlungsspielraum haben. Aber natürlich ist das jetzt auch erstmal nur ein Experiment und ob wir die 10-Jahres-Marke knacken werden, können wir natürlich mit der ersten Ausgabe noch nicht sagen. Gleichzeitig hat ein Printmagazin natürlich auch noch mal eine andere Leseerfahrung. Das hat natürlich noch mal einen anderen Effekt, wenn man das in der Hand hält, als wenn man über dem Bildschirm so drüber scrollt und vielleicht auch was übersieht.
Eine letzte Frage an Sie, Hengame Yagobi Farah. Gibt es für Sie persönlich in dieser ersten Ausgabe einen Text, der Ihnen ja besonders am Herzen liegt?
Das ist eine schwere Frage. Also es gibt mehrere Texte, die mir sehr am Herzen liegen. Und ich finde, jeder Text ist sehr besonders. Der von Ihnen erwähnte Text von Olivia Wenzel hat mich besonders berührt, aber auch von Evan Tepest, The Mountains So Vast, eine lesbische Wallfahrt, fand ich auch richtig schön. Aber ich bin auch ein sehr großer Fan der Gedichte von Eileen Miles. Also es sind auf jeden Fall sehr viele verschiedene Texte da, die mir sehr gut gefallen haben. Und ja, ich finde es schwer, mich auf einen festzulegen.
Hengame Yagobi Farah, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch und alles Gute für alles, was noch folgt mit Delphi, die Buchpremieren etc.
Vielen Dank auch für die Einladung.
Das Delphi-Magazin erscheint 2-mal pro Jahr im Ullstein Verlag. Im Abo kostet das Heft 13 Euro, im Buchhandel 15. Dennis Lehane ist bekannt für hartgesottene Thriller. Mystic River und Shutter Island wurden fürs Kino verfilmt. Sein neuer Roman Sekunden der Gnade ist möglicherweise das letzte Buch des gerade einmal 58-jährigen Bestseller-Autors aus den USA. Mein Kollege Jan Drees stellt Sekunden der Gnade vor.
Es gibt keinen Frieden im Hass. Das zeigt Dennis Lehane seit Jahrzehnten in seinen Romanen, die immer wieder Feindseligkeit als todbringendes Geschwür vorstellen, am eindringlichsten vermutlich in Mystic River. Das Verschwinden einer tatsächlich ermordeten Frau führt dort im Boston der 1990er Jahre zu einem tragisch inszenierten Gewaltexzess. Thematisch und räumlich verwandt mit Mystic River ist Lehanes neuer Roman Sekunden der Gnade, der wiederum in Boston und erneut vom Verschwinden einer Tochter berichtet, allerdings 20 Jahre früher im Spätsommer des Jahres 1974. Kurz zuvor hatte ein US-Bezirksrichter die strukturelle Benachteiligung schwarzer Schüler festgestellt. Fortan wurden Kinder aus überwiegend weißen Stadtteilen mit Bussen in überwiegend schwarze Stadtviertel gebracht. Und umgekehrt. Die Rassentrennung an öffentlichen Highschools sollte mit dieser wechselseitigen Verschickung aufgehoben werden. Dieser Teil der Geschichte ist real. Es gab damals erbitterten, überwiegend rassistisch motivierten Widerstand gegen das sogenannte Busing.
Der Roman handelt von dieser Zeit und vielleicht auch von der Zeit, in der wir leben. Es geht um die Suche einer Mutter nach ihrer Tochter in den verrückten letzten Tagen des Sommers 1974 in South Boston. Als ein erster Schultag bevorstand, der sich, je nachdem auf welcher Seite man stand, wie die lange aufgeschobene Erfüllung eines Versprechens ausnahm oder wie die Pointe eines Witzes, den niemand lustig fand.
Schreibt Dennis Lehane in der Vorrede seines Romans, bevor seine schmerzhafte Parabel beginnt, die von einer alleinerziehenden, irischstämmigen Mutter berichtet, von Mary Pratt aus Boston. Sie arbeitet als Krankenhaushelferin im Meadow Lane Manor im Bay Village. Ihren einst drogenabhängigen Sohn hat sie bereits beerdigen müssen. Von ihrem Partner wurde sie verlassen, auch weil ihm Mary Pratts rassistischer Hass peinlich gewesen war. So lebt sie verbittert in geldknappen Verhältnissen zusammen mit Jules, ihrer Tochter.
Sie sind arm, weil es nur ein bestimmtes Maß an Glück auf der Welt gibt und sie nie welches abbekommen haben. Wenn es nicht vom Himmel fällt und auf dir landet, dich nicht findet, wenn es morgens aufwacht und schaut, an wen es sich hängen kann, stehst du da. Es gibt weit mehr Menschen auf der Welt als Glück. Also bist du entweder zur rechten Zeit am rechten Ort, genau in der Sekunde, in der sich einmal und nie wieder das Glück zeigt, oder Pustekuchen.
Jules, die Tochter, steht vor ihrem letzten Highschool-Jahr. In ihrer Freizeit hängt sie mit zweifelhaften Typen ab, mit Dealern und Schlägern. Manchmal fragt sie sich, ob ein anderes Leben möglich wäre, und zu jener Zeit verwirklichen sich zahlreiche Emanzipationsbewegungen im Zuge der 68er-Revolte und zeigen eben diese Möglichkeiten anderer Lebensweisen. Dass allerdings Schülerinnen und Schüler aus überwiegend schwarzen Vierteln auf Schulen in vornehmlich weißen Vierteln geschickt werden sollen, führt in Jules Umfeld zu erbittertem Widerstand.
Und unsere Bräuche, unsere Lebensweise, unser Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit, das bekommen wir für kein Geld zurück. Was erstmal weg ist, kann man sich nicht zurückkaufen. Und das alles verschwindet in dem Moment, wo ihr den allerersten Bus auf unsere Highschool zusteuern seht,
sagt eine Sprecherin während einer aufgeheizten Demonstration gegen die höchstrichterlich angeordnete Verschickung. Und die so deutlich artikulierte Angst vorm Abhandenkommen einer Lebensweise wird in einem ganz anderen Verschwinden gespiegelt. Jules ist nach einem ihrer Klickentreffen fortgeblieben und seitdem unauffindbar. In der gleichen Nacht wurde ein schwarzer Student zu Tode gehetzt. Jules wird des Mordes verdächtigt.
Vier schwarze Jugendliche, die einen Weißen vor einen Zug treiben, müssten mit lebenslänglich rechnen. Bekannten sie sich schuldig, würden bestenfalls 20 Jahre strenger Haft daraus. Aber den Kids, die Audie Williamson vor den Zug gehetzt hatten, drohten nicht mehr als 5 Jahre, höchstens.
Jules besorgte Mutter macht sich gewaltbereit und dann auch tatsächlich zuschlagend auf die Suche nach ihrer Tochter. Während dieser Tour de Force muss sie allerdings erfahren, wie ihr Hass nicht nur das Leben anderer Menschen bedroht, sondern auch ihr eigenes. Toni Morrison, die schwarze Nobelpreisträgerin, hat bereits 1983 in Rezitativ das sogenannte Busing äußerst feinsinnig thematisiert. Da ist Dennis Lehanes Sekunden der Gnade vom ganz anderen Schlag, hardboiled, cineastisch szenenhaft, deutlich moralisierender als Morrison. Sein neuer Page-Turner stellt Rassismus im 16:9-Format vor. So wird Sekunden der Gnade zum Sittenbild eines dunklen Kapitels US-amerikanischer Geschichte. Es braucht auch diese Literatur-Engagée eines Erfolgsschriftstellers wie Dennis Lehane, um noch einmal die alte biblische Hiobsklage anzustimmen, als Fanal. Denn was ich gefürchtet habe, ist über mich gekommen. Und was ich sorgte, hat mich getroffen.
Jan Drees hat Dennis Lehane rezensiert. Sekunden der Gnade heißt das Buch, aus dem amerikanischen Englisch von Malte Krutsch. Diogenes, 400 Seiten, 25,70 Euro. Der Observer hat sie im letzten Jahr zu einer der 10 wichtigsten literarischen DebütantInnen gekürt, Sheena Patel. Ihr Roman I'm a Fan erzählt von einer Dreiecksgeschichte und von jener Art von Machtstrukturen, wie sie Instagram hervorgebracht hat. Lara Sielmann hat Sheena Patel in London besucht.
Mitten im Südosten Londons, zwischen der wuseligen Bahnstation Surrey Docks und einem beschaulichen Abschnitt der Themse, liegt ein ruhiges Neubaugebiet. Dort lebt die Autorin Sheena Patel. Wir treffen uns im Café gegenüber von einem hohen, mehrstöckigen Wohnhaus. Erst vor kurzem ist sie hier in eine Zweier-WG eingezogen, nach Jahren des Hin- und Herziehens innerhalb Londons, Folge des brutalen Mietmarktes der Stadt. Und das ist nicht die einzige Veränderung für Sheena Patel. Seit ihr Debütroman I Am a Fan herausgekommen ist, hat sich ihr Leben radikal gewandelt, wie sie mir kurz darauf in ihrem Wohnzimmer erzählt.
I didn't feel like that a year ago.
Vor einem, anderthalb Jahren habe ich mich überhaupt nicht selbstbewusst gefühlt. Ich habe mich eher geschämt, hatte das Gefühl, wenig erreicht zu haben. Jetzt bin ich total stolz und genau an dem Punkt, wo ich beruflich und privat sein möchte.
Ihre Geschichte über eine junge Afro-Britin aus London, die zur Stalkerin einer weißen Influencerin wird, wohl wissend, dass sie dieses Leben aufgrund ihrer Hautfarbe und sozialem Status nie führen kann, begeistert Kritik wie Leserinnenschaft. Schonungslos, unversöhnlich, in kurzen, knallenden Sätzen erzählt Sheena Patel von den sozialen Ungerechtigkeiten der britischen Gesellschaft, von der nicht aufgearbeiteten Kolonialvergangenheit und dem Chaos, das seit dem Brexit in England herrscht.
Ich wollte dieses Lebensgefühl einfangen, was es wirklich bedeutet, heutzutage in dieser Stadt zu leben. Es gibt so viele Geschichten von schwarzen Menschen und Brown People of Color hier, viele kulturelle Referenzen, Gleichzeitigkeiten von Leben, die unser Miteinander prägen und uns ausmachen.
Die 35-jährige Autorin arbeitet hauptberuflich als Regieassistentin für das Fernsehen. Ein stressiger Job, den sie aber liebt. Sheena Patel braucht den Trubel am Set, genauso wie das konzentrierte Arbeiten als Autorin. Bereits als Kind hat sie geschrieben, später dann englische Literatur studiert und 2017 zusammen mit drei Freundinnen das Schreibkollektiv Four Brown Girls Who Write gegründet. Eigenständige Veröffentlichungen hatte keine von ihnen bis dahin. Roshni Gujarati, Sharon Hanjan und Sona Khan sind wie Sheena Patel Kinder indischer sowie pakistanischer Eltern.
Yeah, doing that changed my life.
Dieses Kollektiv hat mein Leben verändert. Dieses Ausmaß allerdings hätte ich mir nie vorstellen können. Wir haben uns quasi die Erlaubnis gegeben zum Schreiben und uns als Autorinnen ernst genommen.
Mittlerweile hat die Gruppe zwei gut besprochene Publikationen herausgebracht. 2018 im Eigenverlag eine gemeinsame Gedichtsammlung und 2021 in dem kleinen, unabhängigen Verlag Rough Books aus London die Textsammlung Four Brown Girls Who Write mit individuellen Textarbeiten. We are British born and we are the children of immigrants, heißt es in einem Gedicht von Sona Khan. Diese Stelle liest sich wie eine Essenz, ein gemeinsames Selbstverständnis der vier.
That's the hardback. And that's the paperback. And that's the
Sheena Patels Solo-Erfolg steht dem Kollektiv nicht im Weg. Bald erscheint nun auch die erste Gedichtsammlung ihrer Kollegin Sharon Hanjan auf Englisch.
Sharon hat es neulich so schön gesagt, dass das, was mir passiert ist, auch erst ihre Buchveröffentlichung ermöglicht hat. Mein Erfolg zahlt sich für uns alle aus.
So gut es auch für sie momentan läuft, die realpolitischen Verhältnisse Großbritanniens machen Sheena Patel große Sorgen. Als Kind der 1990er Jahre ist sie mit Ex-Premier Tony Blair aufgewachsen, der in ihre Generation investiert hat, wie sie mir erzählt. Diese Hoffnung sieht sie in der jüngeren Generation von heute nicht mehr. Zu viel sei passiert. Brexit, die Pandemie, die russische Invasion.
I felt when Brexit happened, I didn't recognize my country.
Seit dem Brexit erkenne ich mein Land nicht mehr wieder. England könnte so offen und nach vorn gewandt sein. Wohlhabend genug ist es ja. Aber stattdessen fühlt sich alles kaputt an, als gäbe es keine Zukunft.
Es ist diese Frustration und Wut über die bestehenden Verhältnisse, die Sheena Patel beim Schreiben von I Am a Fan angetrieben hat. Ein krasser Widerspruch zum Stillstand, den die Autorin in ihrem Land wahrnimmt und ihre Antwort auf die Ratlosigkeit.
Lara Sielmann war bei Sheena Patel. I'm a Fan ist erschienen bei Hansa Blau. Übersetzt hat Annabel Assaf, 240 Seiten, 20 €. Hier folgt gleich Forschung aktuell. Am Mikrofon war Nora Karches.